Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag.
Egal, ob du schon im REF bist oder erst auf dem Weg dahin, du wirst dich vielleicht fragen, wie kommt eigentlich am Ende die Note zustande? Genau darum geht's heute in dieser Folge. Starten wir doch mal mit ein paar Zahlen. Julia, weißt du noch deine Noten im REF?
Ja, also zu den Begrifflichkeiten kommen wir ja später, aber meine Ausbildungsnote war eine 1,0. Ich hatte in Pädagogik eine 1, in Französisch eine 1, in Sport eine 1 und in der schriftlichen Arbeit auch eine 1. Dann im Prüfungsunterricht wird ja unterschieden, auch nach den einzelnen Fächern. Da habe ich in Französisch, ja, also da ist richtig was schief gegangen, da habe ich eine 3 bekommen. Kann ich vielleicht auch später nochmal erzählen, was da genau los war. Ansonsten in der mündlichen wieder eine 1 und in Sport auch irgendwas mit 1, 2, 1, 3. Respekt. Auf jeden Fall insgesamt dann quasi zusammengeführt werden, die ja dann hatte ich eine 1,5.
Alter Falter, ich bin bei einer 1,6 gelandet, meine Noten sahen ein bisschen anders aus, aber im Groben passt das so. Ja.
Willst du nicht erzählen?
Soll ich auch erzählen?
Ja, erzähl doch kurz.
Lass mich überlegen.
Also Ausbildung.
Ausbildungsnote Englisch eine 2, Sport eine 1, Pädagogik eine 1, Schulleiter eine 1.
Ach stimmt, Schulleiter gab es noch eine.
Ja, was hattest du beim Schulleiter?
1. Es geht ja sonst nicht anders mit einer 1,0.
Und in der Prüfung hatte ich in Sport 1,2, also Ausbildungsnote war dann eine 1,6. In der Prüfung hatte ich in Sport 1,2. In Englisch eine 2, mündliche Prüfung 1,7 und das hat insgesamt auch 1,6 gemacht, dann bin ich bei 1,6 rausgekommen.
Ja, im Grunde, indem wir unsere eigenen Noten so ein bisschen erzählt haben, haben wir ja schon einiges angeschnitten. Also man kann erstmal grob sagen, dass sich die REF-Noten zusammensetzen aus einer Ausbildungsnote und einer Prüfungsnote. In der Ausbildungsnote sind dann die beiden Fächer drin, denn man wird immer nur in zwei Fächern ausgebildet.
Und Pädagogik.
Genau, auch wenn man 3 studiert hat, da muss man sich am Anfang entscheiden, quasi welche beiden Fächer man nehmen will, plus Pädagogik, plus die schriftliche Arbeit, plus ein Schulleitergutachten. Wir können ja vielleicht mal ganz kurz sagen, was sich hinter den einzelnen Sachen so ein bisschen verbirgt.
Ja, ich glaube, was auch vorab noch vielleicht wichtig ist zu wissen, ist, dass sich diese Aufteilung quasi, was zählt, dann doch nach Bundesland unterscheidet.
Mhm. Ja, vor allen Dingen im Hinblick darauf, wie es sich in den Fächern zusammensetzt. Also jetzt die Frage, wie konnte zum Beispiel unsere Sportnote ermittelt werden?
Genau.
In Niedersachsen ist es so, dass nicht jeder einzelne Besuch eine Note gibt und sich dann quasi die Noten am Ende dann so zusammensetzen, sondern es wird quasi die Entwicklung bewertet. Das heißt, man hat hier so 8 bis 10 Besuche pro Fach und dann in Pädagogik auch nochmal. Und die gucken sich einfach von Mal zu Mal an, wie konnte man, welche Ressourcen hat man, welche Entwicklungsschwerpunkte und wie hat man das umgesetzt bekommen, was einem gesagt wurde. Und da hat man auch selber, ne, an den Sachen so ein bisschen gearbeitet. Und dann bekommt man daraus am Ende dann ein Gutachten und da wird dann auch eine Note dann, also ist dann eine Note quasi zugeordnet.
Genau, demgegenüber ist es zum Beispiel in Hessen so, dass einfach jeder Besuch gewertet wird und dadurch eine Note zustande kommt. Ja, was man jetzt besser findet, ist vielleicht auch Typsache. Natürlich ist es transparenter, direkt eine Note zu bekommen, aber irgendwo muss ich natürlich sagen, finde ich schon auch den Gedanken, dass man guckt, wie man sich am Ende entwickelt hat, eigentlich attraktiver, als jedes Mal eine Note zu bekommen. Weil ich finde, gerade am Anfang übt das echt viel Druck aus.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass dann so Fehler, die passieren, also es ist eher so eine positive Fehlerkultur. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Besuch in Sport, da ging es so komplett in eine falsche Richtung. Aber das hat halt einfach mir dann auch Anlass gegeben zu sagen, okay, das ging jetzt in eine komplett falsche Richtung und ich konnte halt die nächsten Besuche zeigen, dass es da quasi Klick gemacht hat und dass ich verstanden habe, was ist genau das Problem gewesen.
Das ist schiefgegangen, ja.
Und so, ich erinnere mich noch heute daran, so was für eine Stunde das war und was da die Kritik war.
Was war das denn für eine Stunde?
Ja, das war, ich hatte so eine Klasse in Sport, die hatten eine zusätzliche Sportstunde, das nannte man hier Bewegung im Team, das war so ein bisschen im Grunde, ja, so Teambuilding, Kooperation. Also es war quasi eine Sportklasse, so war das ausgerichtet.
Und da hast du Besuch bekommen?
Und ich habe da einen Besuch gemacht, weil ich die Klasse auch in Sport hatte. Okay. Ich hatte die, glaube ich, dann 3 oder 4 Stunden die Woche statt nur 2. Und da haben wir dann einen Besuch gemacht. Also ich meine, rückblickend ist das schon mal schwierig gewesen, ne? Zu sagen,
weil es einfach kein normierter Unterricht ist, ne? Sondern es eigentlich eher um soziale Kompetenz geht.
Genau, und wir haben dann da Goalball gespielt. Für alle, die Goalball nicht kennen, das ist quasi eine Fußballvariante für Leute mit Seheinschränkungen oder auch für Leute, die komplett blind sind. Und wir haben dann, ich weiß auch gar nicht, die Schule muss unglaublich viel Geld dafür gehabt haben oder es kam aus irgendeinem anderen Topf. Wir haben dann jedenfalls diese Bälle bestellt. Das sind so Bälle mit einer Klingel drin, damit man das hört. Also alles geht dann quasi über das Akustische. Dann so Brillen, die die aufgesetzt haben. Genau, in die Richtung ging das. Und dann war im Grunde genommen, sollten die das spielen und wir wollten so ein bisschen, oder ich wollte, dass sie daraus entwickeln, welche Möglichkeiten sich für die einzelnen Spieler ergeben, beziehungsweise worauf man in den einzelnen Positionen achten muss. Und ja, da das quasi so ein, es ist ja schon eine Spielsportart, aber es ist so weit weg von allen anderen Sportarten, die man sonst so hat. Und sonst achtet man ja auch im Sportunterricht nicht darauf, also in den klassischen Sportarten, ob da jetzt alle teilnehmen können. Jedenfalls hat das Wort entwickeln und diese einzelnen Spielerrollen die Schüler in Klasse 5 oder 6 war das, in Klasse 6, komplett überfordert. Und seitdem bin ich mit dem Operator entwickeln richtig vorsichtig geworden und vor allen Dingen mit dem Zeigen von, ne, also wenn es dann irgendwie Besuche gibt, irgendwas, was so ganz abseits der Norm ist.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall dann ja quasi deine Fachnote Sport. Wie gesagt, dann gibt es auch noch die Fachnote für dein zweites Fach, die Fachnote von deinem Pädagogen, also quasi die pädagogische Note und die schriftliche Arbeit. Ach ja, und das Schulleitergutachten. Der Schulleiter, der ja quasi dann beurteilt, wie hast du dich im schulischen Leben eingebracht? Was hast du vielleicht extra noch gemacht? Wo hast du die Schule vorangebracht?
Genau, da sollte man auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr euch in der Schule nicht einbringt, wenn ihr es nicht schafft, irgendwie auch im Team zu agieren, das merken die Kollegen und Kolleginnen und das merkt auch Schulleiter oder Schulleiterin. Also da wirklich zu gucken, bringt euch ein, seid offen, engagiert euch für die Schule, das zählt alles so ein bisschen da rein. Die Kollegen werden auch befragt dazu.
Also es war zum Beispiel bei uns so, dass ich dann irgendwelche Fahrten begleitet habe, eine Fortbildung besucht habe, dann habe ich eine Zusammenfassung dazu geschrieben für die Schule. Einfach so ein bisschen was nebenher noch läuft, ne? Ein Defibrillator für die Schule, irgendwie Kontakt hergestellt. Ja, solche Dinge. Also alles, was außer dem Unterricht passiert.
Genau, man kann ja auch sich ganz bewusst bei Sachen einbringen, auf die man Lust hat.
Ja, voll. Das ist es, klar. Ja. Auf jeden Fall, schriftliche Arbeit ist so ein Thema, über das ja gerade viel diskutiert wird, ob das abgeschafft werden soll oder nicht, weil es ja im Grunde genommen eigentlich wieder so ein bisschen eine erhebungstechnische Arbeit ist, was man schon in der Uni im Zweifel hatte. Bei uns war es auf jeden Fall noch da und ehrlich gesagt fanden wir das auch ein bisschen komisch teilweise, weil wir ein ähnliches Thema hatten in unterschiedlichen Fächern. Du hast es in Französisch, ich habe es in Englisch gemacht. Mhm. Du hast das Thema Spiele auf Grammatik bezogen, ich habe es auf Wortschatz bezogen. Unser Vorgehen war insgesamt aber relativ ähnlich und trotzdem bist du bei einer 1 und ich bei einer 3 gelandet.
Ja, das ist schon ein deutlicher Unterschied.
Das ist ein deutlicher Unterschied. Wir hatten unterschiedliche Prüfer und es war so ungefähr, die einen haben es völlig zerrissen, die anderen haben es in den Himmel gelobt.
Gefeiert, ja.
Also weiß ich nicht, finde ich schwierig. Das ist auf jeden Fall Teil 1, das ist deine Ausbildungsnote.
Ja, warte, zumal man sagen muss, bei der schriftlichen Arbeit, wir haben uns das vorher ausgerechnet, die schriftliche Arbeit macht in dieser ganzen Ausbildungsnote, machte die nur, weiß ich nicht, ein Viertel oder
ja,
noch
viel? Viel weniger, 10% oder so.
Ja, noch genau. Das heißt, also man kann natürlich nie die Empfehlung sagen, ja, mach da einfach, gib denen null Mühe.
Naja, aber was man sagen sollte, ist, rechne dir aus, was die schriftliche Arbeit zählt und überleg dir dann, wie viel Gas du wirklich geben
genau,
solltest.
Genau, genau.
Ne?
Also rechne dir das ordentlich aus und frag dich, würde jetzt eine 1-0 meine Note wirklich so doll hochheben oder würde es vielleicht auch reichen, wenn ich eine 2-0 habe? Außer natürlich, du hast super viel Zeit und kannst da auch was reinstecken, dann würde ich immer sagen, ja, dann streng dich an. Aber je nachdem auch, in welcher Verfassung man sich vielleicht zu der Zeit befindet und was privat noch so los ist oder mit welchen Voraussetzungen man mit Kindern und Familie ins REF startet, könnte man da was abknapsen, was jetzt auch der eigenen Ausbildung nicht so wirklich schadet.
Ja, nur ganz leer abgeben sollte man es vielleicht nicht.
Denn, das kommt ja gar nicht gut an.
Vielleicht hinterlässt das einen ziemlich schlechten Eindruck, einen ziemlich faden Beigeschmack,
genau,
der sich dann nochmal in der Ausbildungsnote rächt oder so.
Ja, klar.
Da sollte man aufpassen.
Macht ja aber auch einen Eindruck.
Wir haben auf jeden Fall auch von jemandem gehört, der einfach mal gar nichts abgegeben hat oder nur so ungefähr zwei Überschriften reingeschrieben hat.
Ja, das kam gar nicht.
Das kam halt schlecht an, genau. Auf jeden Fall, das ist quasi deine Ausbildungsnote, also Schulleitergutachten, Fach 1, Fach 2, Pädagogik und schriftliche Arbeit. Und der zweite Teil ist dann letzten Endes die Prüfung, wobei halt da auch wieder je nach Bundesland unterschieden oder unterschiedlich ist, wie sehr die Prüfung gewichtet wird. In Niedersachsen ist es zur Ausbildungsnote, als wir da waren, 50-50. Ich weiß aber, dass es zum Beispiel teilweise auch 70-30 ist, ne? Also 70% für die Ausbildungs-, für die 70% für die Prüfungsnote. Und da muss man natürlich gucken, was dann mehr zählt. Ich fand so eine 50-50 Gewichtung gar nicht schlecht, muss ich sagen. Wobei ich fast schon dabei wäre, dass ich gesagt hätte, naja, man könnte die Ausbildung auch 60% zählen. Wie siehst du das?
Ja, hätte ich auch gesagt. Zumal man bekommt ja dann, wenn man die Ausbildungsnoten hat, das ist, war bei uns, wir haben damals im quasi zu den Sommer, nach den Sommerferien angefangen und haben unsere Ausbildungsnote dann nach den Sommerferien quasi bekommen, nach einem Jahr. Und da bekommt man dann auch das allererste Mal so schriftliche Gutachten, wo dann genau drin steht, wie sich diese Note sozusagen begründet. Und dann kann man daraus eigentlich auch ganz gut lesen, was man jetzt noch zeigen müsste im Prüfungsunterricht, damit man quasi das, was noch fehlt, so ein bisschen ausmerzen kann. Also das sollte man sich auf jeden Fall gut durchlesen. Und ich finde, wenn das dann nochmal 50% zählt und es dir dann vielleicht nicht so ganz gelingt, dann ist es manchmal schwierig, da zu sagen, ich schaffe es jetzt nochmal, meine Note deutlich zu verbessern. Deswegen fände ich auch so eine 60-40 eigentlich ganz fair. Aber gut, müssen wir eigentlich nicht diskutieren, da
ist halt
wir
sowieso, ist, ne?
Genau.
Ja, der zweite Teil, wo man natürlich eine Rückmeldung bekommt, das war bei uns das sogenannte GZA, also Gespräch zum Ausbildungsstand. Wenn ich mich richtig erinnere, fand das so nach einem halben Jahr statt, ne? Dass man mal gehört hat, was fehlt noch so und wie sieht's eigentlich insgesamt aus. Macht natürlich Sinn, wenn man sich selber so ein bisschen mitschreibt, was habe ich eigentlich gezeigt, wenn man sich so ein Übersichtsdokument dazu macht. Vorher natürlich auch weiß, was muss ich zeigen, was wollen die eigentlich von mir sehen. Klar wollen die sehen, dass du gut ausgebildet bist und dass du das gelernt hast und umgesetzt hast, was man dir beigebracht hat. Von daher versuche einfach möglichst viel und vielfältig zu zeigen. Genau, aber da bekommt man auf jeden Fall vorher auch schon mal, oder wir bekamen zumindest schon mal so eine Rückmeldung. Und selbst wenn so ein Gespräch nicht vorgesehen ist, kann ich mir vorstellen, dass man sicherlich mal bei den Ausbildern nachfragen kann, wie sieht es eigentlich aus, wo stehe ich so, was müsste ich noch zeigen, was sind Knackpunkte, ne?
Ja, obwohl die sich bei uns ja mit solchen Rückmeldungen außerhalb von dem Gespräch zum Ausbildungsstand sehr bedeckt gehalten haben.
Aber und nicht vielleicht so richtig, auch, weil es das Gespräch gab.
Also, ja, das kann gut sein. Ansonsten würde ich einfach mal selber sagen, es gibt ja die APVO, die allgemeine Prüfungsverordnung. Im Grunde genommen sind das die Bewertungskriterien.
Ja, wobei die natürlich, also wie viele Punkte waren das? 80 oder so?
Ja gut, das ist zwar irre lang, aber du siehst ja zum Beispiel, wenn du immer wieder eine Rückmeldung bekommst, sowas wie Standing vor der Klasse, Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, dann siehst du ja, okay, vielleicht im Bereich Erziehung habe ich einfach Nachholbedarf oder ich bin es einfach nicht gewohnt, von vorher schon vor Gruppen zu stehen. Und dann siehst du ja, in welcher Richtung du zumindest grob, vielleicht kannst du dir auch einfach mal einen älteren Referendar, Referendarin dazu holen, die sich die Punkte mit dir anguckt. Setzt vor allen Dingen auch voraus, dass du nach jedem Besuch dir ordentlich notiert hast, was die gesagt haben, ne? Und nicht nur alles abgenickt hast.
Ja, klar. Zweiter Teil ist auf jeden Fall dann die Prüfungsnote. Die Prüfungsnote besteht dann wieder aus insgesamt drei Teilen. Das ist einmal Prüfungsunterricht 1, also in meinem Fall war das Englisch. Prüfungsunterricht 2, das war bei mir dann Sport. Die sind gleichgewichtet. Und das dritte dann die mündliche Prüfung. In der mündlichen Prüfung sitzen dann auch wieder alle drei, beziehungsweise eigentlich in allen drei Prüfungen sitzen alle mit drin. Also Schulleitung sitzt mit drin, deine beiden Fachprüfer sitzen mit drin und dein Pädagoge sitzt mit drin. Und gucken sich das an und geben entsprechend am Ende da eine Bewertung für dich ab. Du hältst deinen Unterricht, du reflektierst am Ende deinen Unterricht und je nachdem, was dann dabei rauskommt, kriegst du eine entsprechende Note. Bei uns war es so, wir konnten uns überlegen, ob wir die Note gesagt haben wollen oder nicht. Und wir haben uns im Vorhinein überlegt, dass wir das auf gar keinen Fall wollen, weil wir dachten, naja, ich meine, was würde passieren, wenn du eine schlechte Note hast, lässt du dich komplett runterziehen und hängst durch, dann hast du ein Problem für den zweiten Unterricht. Wenn die Note total gut ist, bringt dir das eigentlich auch nichts, dann bist du himmelhoch jauchzend und dann am Ende unkonzentriert. Von daher haben wir gesagt, nee, behalt das mal, behalte mal die Note für euch, wir hören das am Ende, das reicht dann.
Genau, die mündliche Prüfung setzt sich dann auch wieder zusammen aus Fach 1, Fach 2, Pädagogik und Schulrecht. Das war bei uns noch quasi ein...
Ja, das war ein Teil zum mündlichen, ne?
Genau, also die ist einfach, ich glaube, es sind jeweils irgendwie 10 oder 20 Minuten oder 15. Jedenfalls, es dauert insgesamt, glaube ich, nicht länger als eine Stunde. Da hat jeder dann kurz Zeit, seine Fragen zu stellen und der Pädagoge stellt dann zusätzlich noch Fragen zum Schulrecht, was ich auch sehr, sehr sinnvoll finde. Denn das sorgt bei einigen dafür, dass sie sich das allererste Mal damit befassen, sich die Frage zu stellen,
was darf ich eigentlich
ja. Und was nicht. Also da sollte man auch im Nachhinein vielleicht nochmal in seine Unterlagen reingucken, vor allen Dingen, wenn man da keine gute Note hatte, dass man da in der Schule sich einfach abgesichert hat. Genau, dann wird das Ganze zusammengesetzt, dann zu einer Endnote, wobei der Master vom Studium quasi dann auch damit reinzählt.
Warte mal, ich habe hier gerade meinen schlauen Ordner liegen. Ich habe das gar nicht mehr so im Kopf, ob der wirklich da reingezählt hat.
Doch, ich bin mir eigentlich relativ sicher.
Also hier steht bei mir Bekanntgabe der Einzelnoten, aber ich sehe hier gerade nicht...
Ja doch, guck doch mal, hier hattest du insgesamt eine 1,6 und dein Zeugnis hast du dann...
1,6.
Ach so, doch, auch eine 1,6.
Da steht aber auch Ausbildung der Aufstellung der Ausbildungs- und Prüfungsnoten.
Ach so.
Ja, aber das scheint da nicht reinzuzählen. Aber ich weiß auch noch, dass es dieses Gerücht gab, dass der Master da zu einem gewissen Prozentsatz reinzählt. Aber ja, es scheint hier jetzt gerade nicht so zu sein. Lass mal los, da kommt nichts mehr. Ja, genau. Was sind die Bewertungskriterien?
Ach, ich weiß es. Und zwar ist es so, wenn man sich bewirbt, jetzt erinnere ich mich, wenn man sich bewirbt, dann trägt man seine Masternote ein, hier bei dem
Portal,
genau, bei Eis Online Niedersachsen zum Beispiel, wenn man sich in Niedersachsen bewirbt, dann trägt man die Masternote, dann trägt man die Refnote ein, bei dir jetzt eine 1,6, dann trägt man die Masternote ein, bei dir...
Keine Ahnung.
1,3?
1,2 oder 1,3, ja.
1,3. Und dann rechnen die sich daraus quasi eine Bewerbernote. So ist es, genau.
Ah, verstehe.
Deswegen taucht das nicht in deinem Zeugnis auf. Was wir vorhin vielleicht noch vergessen haben und was super wichtig ist, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass man vielleicht unsicher ist oder vielleicht irgendwie kränkelt oder in der Familie was ist, sobald diese erste Phase vorbei ist, man seine Noten hat und man sich angemeldet hat, kann man quasi offiziell nicht mehr aufhören, denn die Prüfung ist eingeleitet. Das bedeutet, wenn du das Ref verlassen möchtest, pausieren möchtest, was auch immer, irgendwo anders weitermachen möchtest, dann darfst du niemals diesen offiziellen Schritt, dass du dich zur Prüfung angemeldet hast, einleiten, denn danach hast du keine Chance mehr, das Ref zu verlassen. Du kannst es dann nur verlassen, indem du zweimal nicht bestehst und das ist auch durch Nichtantritt.
Das heißt dann aber zweimal nicht bestanden, gleich endgültig nicht bestanden.
Genau, damit bist du halt endgültig gesperrt. Das heißt, du hast auch in keinem anderen Bundesland oder so die Chance, nochmal neu.
Denn das ist tatsächlich ziemlich wichtig, weil das jemandem in unserem Jahrgang passiert ist. Und sollte man sich vorher überlegen, ne? Will ich wirklich die Prüfung jetzt hier ablegen in Niedersachsen? Und will ich sie auch jetzt ablegen oder will ich das später machen oder in ein anderes Bundesland wechseln? Wie du gesagt hast, sobald es angemeldet ist, ist keine Wahl mehr.
Ja, vor allem, wenn man seine Ausbildungsnoten bekommt. Und ich sage mal, da steht jetzt, also selbst wenn in einem Fach eine 4 steht, ich würde sagen, das ist ziemlich kritisch. Weil eine 4, ich glaube, oder geht's noch schlechter?
Nee, vier
ist Ausbildung, so, ja, genau.
Vier heißt halt Arsch, ne? Gerade so noch gerettet.
Über Latte.
Ganz, ganz knappe Sache.
Ja.
Und könnte knapp werden.
Genau, sollte man sich auf jeden Fall gut überlegen, ob man dann sagt, ob es vielleicht jetzt in dieser Situation mit dem Lernfortschritt, den man gemacht hat, oder vielleicht manchmal auch mit der Ausbilder oder Ausbilderin, die man hat, ob das so eine gute Idee ist und ob man sich sicher sein kann, dass man dann am Ende besteht. Also wenn einem das Bestehen reicht, beziehungsweise sogar noch die Frage danach, wenn man eine gute Note will, ob man das überhaupt schaffen kann.
Ja, vielleicht noch so ein bisschen geheime Zusatztipps. Bei uns war es so, dass es einen besonderen Unterrichtsbesuch gab. Der heißt sicherlich auch in jedem Bundesland irgendwie wieder ein bisschen anders, vielleicht sogar von Studienseminar zu Studienseminar. Im Grunde genommen war das sowas wie eine Prüfungssimulation. Es ging darum, dass auch mal alle Ausbilder da waren, dass man das mal mitbekommen hat, wie das aussieht, wenn die da hinten alle sitzen und dass man auch einen Unterricht mal besonders vorbereitet hat. Also wirklich besonders, besonders. Man bearbeitet ja irgendwie jeden Unterrichtsbesuch besonders. Und dass man auch einen längeren Entwurf geschrieben hat. Und da war es tatsächlich so, dass der für die Ausbildungsnote relativ wichtig war, ne? Das wurde einem so ein bisschen unter der Hand gesagt, so nach dem Motto, hier, sieh mal zu, dass du das vernünftig machst. Das ist eine Art Prüfungssimulation. Das zählt relativ viel und ich glaube, also bei mir passt das ganz gut am Ende zur Ausbildungsnote. Die fanden meinen Bub ganz gut und meine Ausbildungsnote in beiden Fächern war ja auch dann unterm Strich ganz gut. Wie ist das bei dir gewesen?
Ja, hätte ich bei mir jetzt auch so unterschrieben. Wobei man da auch trotzdem kleine Fehler, die man macht, über die Reflexion gut ausmerzen kann. Und so stand es damals auch in einem meiner Gutachten. War einfach eine Sache nicht ganz rund. Ich konnte das dann aber ganz gut reflektieren. Und dann wurde das quasi auch nochmal positiv hervorgehoben.
Ja, okay. Lass uns mal versuchen, unser Kuddelmuddel heute hier so ein bisschen zusammenzufassen. Also eigentlich ist es ja gar nicht so kompliziert. Es gibt eine Note, die sich auf deiner Ausbildung begründet. Und eine, die aus deiner Prüfung kommt. Und die Ausbildungsnote besteht aus der Ausbildungsnote für dein erstes Fach, der für dein zweites Fach, deiner pädagogischen Ausbildungsnote, das ist quasi der ganze fachliche Teil, dazu das Schulleitergutachten, also dein Engagement an der Schule und die schriftliche Arbeit.
Genau, das wird dann gewichtet mit der Prüfungsnote, die besteht aus Prüfungsunterricht 1, Prüfungsunterricht 2, und mündliche Prüfung, wobei in der mündlichen Prüfung Fach 1, Fach 2, Pädagogik und Schulrecht geprüft werden. Und das wird am Ende dann deine Refnote und die wird im Bewerbungsverfahren dann noch mit der Masternote aus dem Studium verrechnet.
Weißt du, wie viel Prozent das waren?
Gute Frage.
Also sie zählt, aber...
Ja, aber ich glaube jetzt nicht nur 10%. Das war schon relativ, weiß ich nicht. Also 50 jetzt auch nicht, aber ja 30, 70?
Keine Ahnung. Zugunsten des Refs. Das müsste man auf jeden Fall nochmal nachgucken. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Sache ist, die sich unterscheidet. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass du weißt, was erwartet mich eigentlich auf dem Weg bis zum fertigen Ref.
Genau.
Entweder oder, Julia. Test oder Klassenarbeit?
Wir machen mal auf 3 wieder. Das haben wir lange nicht gemacht.
Okay.
Eins, zwei, drei.
Test.
Klassenarbeit.
Was? Warum?
Also ich finde, beim Test ist es so, danach geht es ja irgendwie weiter. Sogar in der Stunde geht es noch weiter. Und ich finde, so eine Klassenarbeit ist irgendwie so ein Abschluss und alle wissen, danach kommt irgendwie ein neues Thema. Ich finde es angenehmer. Aber für die Korrektur ist natürlich schlimm.
Ich bin bei Test. Ich finde, je nach Länge des Tests ist das gar nicht so unbedingt ein großer Unterschied, ob Klassenarbeit oder Test.
Doch.
Also gerade wenn man Vokabeltest und Grammatiktest zusammenfasst und beides zusammenschreibt, dann ist das schon auch gut, was zu korrigieren. Es geht halt im Zweifel einfacher. Ich finde, es ist also irgendwie, ich meine, wir haben jetzt beide eine Sprache. Bei uns ist es so, in der Klassenarbeit werden Kompetenzen geprüft. In einem Test prüfst du ja eher Grammatik und Vokabeln. Das heißt, das Format ist schon mal geschlossener. Aber ich finde, also ich habe das Gefühl, Schülerinnen und Schülern fällt es einfacher, sich auf Tests vorzubereiten und die gehen da mit einer anderen Erwartungshaltung rein als in der Klassenarbeit.
Ja, das stimmt.
Sie bereiten sich tatsächlich auch vernünftig drauf vor, ist zumindest bisher so meine Erfahrung. Und ja, ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, dass auch durch die geringere Länge das für die Schülerinnen und Schüler nicht so belastend ist. Weißt du, wie ich meine?
Gut, vielleicht muss ich noch mal ein bisschen zurückrudern. Wenn ich jetzt so daran denke, so an den letzten Test versus letzte Klassenarbeit, die ich geschrieben habe, dann glaube ich, dass sie auch selber das Gefühl haben, dass sie sich besser vorbereiten können auf einen Test als auf eine Klassenarbeit. Weil das in der Fremdsprache, ich meine, vielleicht wird das jetzt mit AI und so besser, aber dass man das Gefühl hat, es ist schwieriger, einen Schreibtext, also vor allen Dingen, was sagst du ihnen beim Schreibtext? Ja, nochmal diese Übung, nochmal einen Brief schreiben, nochmal gegenseitig korrigieren, aber dass du das so stumpf von oben nach unten, so wie bei einer Grammatik oder bei einem Vokabeltest, da ist natürlich wirklich einfacher.
Ja, ich meine, ich bin jetzt gerade dabei, auch mit AI mir so ein bisschen was zusammenzusuchen, wie sie sich da selbst korrigieren können. Aber ja, ich glaube tatsächlich einfach dadurch, dass es ein geschlossenes Format ist, Vokabeln zu lernen, Grammatik zu lernen, ist für Schüler greifbarer, als zu sagen, es wird geprüft, wie sehr ich lesen, hören oder schreiben kann. Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass das in Mathe oder Physik oder Chemie oder, ne, you name it, dass es da einfach anders ist. Weil für Schülerinnen und Schüler, glaube ich, da die Kompetenzen ein bisschen greifbarer sind.
Ja, weil in Mathe, ich weiß nicht, vielleicht tun wir jetzt am Ende auch allen Mathe-Lehrkräften hier Unrecht, aber es ist ja, wenn du überlegst, Grammatik oder Vokabeln im Vergleich zu Schreiben, ähnelt ja schon auch eher so diesem strukturellen, es hat ein Muster, es gibt ein richtig oder falsch.
Ja.
Denn bei einem Schreibtext kannst du ja theoretisch auf viele Art und Weisen schreiben, dass es dir gut geht und was du am Wochenende machst.
Ja, und selbst wenn du den Kids ein Bewertungsraster gibst, haben sie immer noch so ein bisschen das Gefühl, so
zu schwimmen.
Ja, genau, es ist alles so schwammig ist, ne?
Ja, das stimmt.
Ich bleib bei Test. Oh Mann. Habe ich dich überzeugt?
Ich wollte gerade sagen, darf man seine Meinung ändern?
Du darfst deine Meinung ändern.
Okay, dann gehe ich auch zu Test.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.